irgendwie klappt es. Meine Frau Marianne hatte noch einen Eindruck eben, nämlich Lukas 10, 42. Maria hat das gute Teil erwählt. Der Zusammenhang ist der, Jesus mit seinen Jüngern kam nach Bethanien zu der Familie der Geschwister Lazarus, Martha und Maria. Martha wirbelt in der Küche, will ein Fünf-Sterne-Menü machen für die Jünger und schafft rum. Und Maria sitzt zu Jesu Füßen und hört zu, was Jesus sagt. Da sagt Jesus, nicht Martha ist sie, die super Frau im Haus, die da rumwirbelt, sondern Maria hat das gute Teil erwähnt. Es könnte sein für jemanden von euch heute Morgen, dass du rumwirbelst und versuchst, viele Dinge gut zu machen für Jesus. Aber es gibt etwas, was noch einen höheren Stellenwert hat. Sich hinzusetzen, zuzuhören, was Jesus zu sagen hat. Vielleicht ist jemand davon angesprochen. Und ich denke auch, heute wird nach dem Gottesdienst vorne irgendwie ein Segnungsgebetsteam sein, wo man hingehen kann und sich segnen lassen kann, für sich beten lassen kann. Ja, zum letzten Mal stand ich hier vorne vor gut anderthalb Jahren. Inzwischen ist viel passiert. Wir hatten Corona. Marianne und ich, wir sind umgezogen. Ich sehe bekannte Gesichter. Ich sehe auch viele mir nicht bekannte Gesichter. Wer kennt mich denn nicht? Kann ich mal Hände sehen? Oh, die meisten kennen mich gar nicht. Also, ich bin Wolfgang Peuster, kenne diese Gemeinde hier seit dem ersten Tag, sind fast 40 Jahre, die es diese Gemeinde gibt. Und wir hatten früher Kontakt hier hoch, von Freiburg aus, und sind seit einiger Zeit auch wieder hier in der Gegend. Ja, ich predige ab und zu, so auch heute wieder, und das Thema meiner Predigt lautet Begegnung mit Jesus. Im Neuen Testament wird uns ja von vielen Gelegenheiten berichtet, bei denen Menschen eine Begegnung mit Jesus haben. Gerade bei dem Zeugnis haben wir es auch gehört. Plötzlich hat jemand eine Begegnung mit Jesus und reagiert. Es hat angefangen damals, da waren zunächst einmal die Jünger, die ein persönliches Gespräch mit Jesus führen und sich anschließend entscheiden, aus ihrem bisherigen Leben auszusteigen und ihr weiteres Leben gemeinsam mit Jesus zu führen. Der biblische Ausdruck dafür lautet Nachfolge. Die Jünger folgten Jesus nach. Einer der bekanntesten Jünger war Petrus. Und sein Bruder Johannes, der gehörte anfangs zu den Anhängern von Johannes dem Täufer und wurde dann einer der ersten Jünger Jesu. Einmal kam Andreas nach Hause, nach Bethsaida am Nordufer des Sees Genezareth. Und abends, beim Abendessen, erzählte er ganz begeistert von Jesus, dieser Wanderprediger. Dieser Rabbi, wisst ihr was? Das ist der Messias. Das ist der, auf den unser Volk schon so lange wartet. Das ist dieser Jesus. Und von dieser Begeisterung seines Bruders wird Simon Petrus angesteckt und er bittet seinen Bruder, du, nimm mich doch morgen mal mit, wenn du wieder zu Jesus gehst. Ich möchte diesen Jesus auch mal aus der Nähe hören und erleben. Also Andreas nimmt ihn mit und stellt ihn Jesus vor. Meister, das ist mein Bruder Simon. Der möchte dich gern kennenlernen. Und Jesus schaut Simon an und sagt zu ihm, du bist also der Simon, der Sohn des Johannes. Doch eines Tages wirst du Kephas heißen. Das bedeutet Felsen. Eine denkwürdige Begegnung. Jesus sagt dem Petrus, wer er jetzt ist. Du bist also der Simon. Und dann wirft er einen Blick in die Zukunft und sagt ihm, wer er später einmal sein wird. Ein Fels. Eine standfeste Persönlichkeit. Jemand, der anderen Christen Halt gibt. Rund 25 Jahre später schreibt der Apostel Paulus im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 9, dass Jakobus, Petrus und Johannes, diese drei, als die Säulen der Urgemeinde in Jerusalem angesehen wurden. Er stand wie ein Fels in der Brandung, wie eine Säule, dieser Petrus, gemeinsam mit Jakobus und Johannes. Und so wie Andreas seinen Bruder Petrus dahin mitgenommen hat, wo Jesus war, so geschieht es auch heute noch sehr häufig, dass jemand seinen Bruder, einen Verwandten, einen Freund, einen Arbeitskollegen dahin mitnimmt, wo er Jesus begegnen kann. Zum Beispiel hierher in den Gottesdienst, in eine Gemeindeveranstaltung, zu einer Evangelisation, sowas bei mir, oder zu einem christlichen Konzert. Ich bin damals zu einer evangelistischen Veranstaltung nach Basel eingeladen worden. Darüber habe ich hier schon mehrmals berichtet. Und spät in dieser Nacht hatte ich damals gebetet, Herr Jesus, so wie ich bisher gelebt habe, ohne dich. Das können wir vergessen, das war nichts. Ich will nochmal ganz von vorne anfangen. Ich will mit dir leben. Zeig mir, wie ich leben soll. Ich mache mit. Amen. Das war, wie man heute sagt, mein Übergabegebet. Und am nächsten Tag ging es los. Es wurde von Tag zu Tag spannender. Das ist jetzt viele Jahre her. Wir haben so viel erlebt, meine Frau Marianne und ich, mit Jesus. Jeden Tag, kann man sagen, dass wir darüber ein Buch geschrieben haben. Christine wird ja noch was dazu sagen. Und manchmal habe ich den Gedanken, es ist inzwischen schon wieder so viel passiert. Wir sollten uns hinsetzen und eine Fortsetzung schreiben. Im Matthäus Evangelium Kapitel 9, da wird zum Beispiel beschrieben, wie der spätere Jünger Matthäus auf die Begegnung mit Jesus reagiert. Während Matthäus so nichtsahnend auf der Bank vor der Zollstation sitzt, auf Feierabend wartet, kommt Jesus vorbei. Bleibt direkt vor ihm stehen, schaut ihn an und sagt zu ihm, folge mir nach. Und die Reaktion des Matthäus steht in Vers 9. Und er stand auf und folgte ihm nach. Unglaublich. Jesus sagt, folge mir nach. Die Reaktion, er stand auf und folgte ihm nach. Im Johannesevangelium wird am Schluss des ersten Kapitels berichtet, wie weitere Jünger auf die Begegnung mit Jesus reagiert haben. Zum Beispiel Andreas, Philippus, Nathanael. Man könnte denken, ja, so war das immer bei Jesus. Er hat Menschen angesprochen und all diese Menschen haben sich ihm angeschlossen und sind ihm nachgefolgt. Aber es gab auch andere Reaktionen. Und dazu schauen wir uns einen Bericht an, denn Matthäus 19 steht Verse 16 bis 22. Ich lese diese Stelle aus der modernen Übersetzung Bibel heute. Vers 16. Da kam ein Mann zu ihm und fragte, Rabbi, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was fragst du mich nach dem Guten? Entgegnete Jesus. Gut ist nur einer. Doch wenn du das Leben bekommen willst, dann halte die Gebote. Welche denn? Fragte der Mann. Jesus antwortete, du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, keine Falschaussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte, das alles habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Wenn du vollkommen sein willst, sagte Jesus zu ihm, dann geh und verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Bei Luther steht, denn er war sehr reich. Bevor wir tiefer in unser Thema einsteigen, möchte ich kurz mit uns beten. Herr, es geht um dich auch heute Morgen, um dich und um dein Wort. Wir wollen das tun, was wir eben alle gesungen haben. Herr, uns von dir die Augen öffnen lassen. Hinhören auf dich. Wir wollen das gute Teil erwählen. Hilf uns dabei. Sprich zu uns durch dein Wort. Amen. Hier finden wir einen jungen Mann, der sich Gedanken macht, wie es wohl nach dem Tod so weitergeht. Von einem ewigen Leben hat er schon gehört. Und er weiß auch, dass Jesus jemand ist, der ihm da nähere Auskünfte geben kann. Wen soll man fragen, wenn es ums ewige Leben geht? Da ist doch dieser Jesus. Also geht er dahin. Macht sich auf, wenn er sucht ganz gezielt eine Begegnung mit Jesus. Denn es heißt in Vers 16, da kam ein Mann zu Jesus und fragte ihn. Der junge Mann ist von sich aus zu Jesus gekommen, weil er Fragen zum Thema Leben und Sterben hatte. Als junger Mann, ich bin natürlich auch noch jung, aber nicht mehr ganz so, ich habe hier 4 und da 7 graue Haare schon. Also als junger Mann hatte ich die Fragen auch. Das war die Zeit nach dem Abitur, nach dem Wehrdienst. Das war am Anfang des Studiums. Wenn man so in groben Zügen eine Planung für das weitere Leben vornimmt, jetzt wird erstmal studiert, um ein vernünftiges Examen zu machen. Danach werde ich dann in den Beruf einsteigen. Ich werde, das nehme ich mir vor, erfolgreich sein. Dann werde ich heiraten. Ich werde eine Familie gründen. Und wenn ich dann ganz viel Geld verdient habe, dann werde ich mich zur Ruhe setzen. Und danach werde ich viele Reisen unternehmen durch die ganze Welt. Irgendwann werde ich dann alt sein. Und dann, ja, dann werde ich eines Tages sterben. Und danach, da kam bei mir das große Fragezeichen. Denn ich wusste nicht, was danach kommt. Ich war Realist, ich war Materialist und ich sagte mir damals, danach kommt gar nichts mehr, denn mit dem Tod ist alles aus. Der nächste Gedanke meldete sich aber sofort, Moment, wenn mit dem Tod wirklich alles aus ist, wozu willst du dich dann dein ganzes Leben lang abmühen? Erst die ganze Lernerei bis zum Examen, Examensstress, dann die ganze Schufterei im Beruf. Das hat für mich keinen Sinn ergeben. Und dann kamen neue Fragen auf. Letztlich blieben dann 3 Kernfragen offen. Erstens, woher komme ich als Mensch eigentlich? Bin ich zufällig hier? Zweitens, wohin gehe ich, wenn ich sterbe? Drittens, wozu lebe ich eigentlich? Bin ich so ein Zahnrad in einer riesengroßen Weltmaschine? Wenn das Zahnrad zusammenbricht, wird es ersetzt durch ein anderes Zahnrad, damit das Ding weiterläuft? Ich war damals so 23, 24 Jahre alt. Da haben mich diese Fragen so stark beschäftigt, dass ich manchmal abends gar nicht einschlafen konnte. Es ging immer durch meinen Kopf. Einmal wollte ich herausfinden, wie sich das anfühlt, wenn man tot ist. Also zumindest ganz nah dran. Das wollte ich mal testen. Also habe ich mich ins Bett gelegt und habe die Luft angehalten, solange ich konnte. Verrückt, nicht wahr? Ich dachte, so komme ich ganz nah an die Todeslinie und kann vielleicht mal einen Blick auf die andere Seite werfen, um zu schauen, wie es da aussieht. Danach wollte ich schnell wieder anfangen zu atmen. So hatte ich mir das vorgenommen. Also das Experiment hat mich nicht groß weitergebracht. Mir wurde ganz schwarz vor Augen und ich fühlte mich ziemlich schlecht. Ich habe schnell wieder angefangen zu atmen. Ich bin damals mit meinen Fragen nicht zu Jesus gekommen oder zu jemandem, der Jesus kennt, so wie der junge Mann hier in der Bibel. Erst knapp 10 Jahre später hatte ich meine entscheidende Begegnung mit Jesus. Wie war das nun mit dem jungen Mann in der Bibel? an dem Gespräch mit Jesus erkennen wir, dass der junge Mann, heute sagen wir, einen rechtschaffenen Lebenswandel führt, vielleicht sogar ein aktives Mitglied in seiner Kirchengemeinde war. Aber Jesus beurteilt einen Menschen nach anderen Grundsätzen, als wir das tun. Gott kann tiefer sehen, als wir sehen können. Einmal hat Gott den Propheten Samuel nach Bethlehem geschickt, hat ihm aufgetragen, zu der Familie des Isai zu gehen und einen seiner 8 Söhne zum neuen König über Israel zu salben. Samuel geht also nach Bethlehem und als er den Eliab sieht, das war der älteste Bruder von David, eine stattliche Erscheinung, da denkt er sich, wow, wie der dasteht, das wird der neue König von Israel sein. Doch Gott spricht zu ihm, nein, nein, Samuel, der ist es nicht. Er findet diese Geschichte im 1. Samuel Kapitel 16 und dann fährt Gott fort, es ist nicht so, wie der Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht auf das Herz. 1. Samuel 16, Vers 7. Auch in unserem Bibeltext sieht Jesus auf das Herz dieses jungen Mannes. Und er entdeckt dort eine negative Charaktereigenschaft. Eine Eigenschaft, die so stark ist, dass sie den jungen Mann fest im Griff hat. Jesus redet nicht groß drum herum, sondern spricht das Problem offen an. Und er sagt, geh, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Was Jesus im Herz dieses jungen Mannes entdeckt hat, war die Liebe zum Geld. Und aus dem nächsten Vers wissen wir, dass der junge Mann sehr reich war. Der Reichtum als solcher war nicht sein Problem. Auch Christen dürfen reich sein. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, wo die Grenze zu ziehen ist zwischen arm und reich. Wer ist reich und wer ist arm? Wenn wir uns vergleichen mit dem, sagen wir, dem früheren Fußball-Bundestrainer Jogi Löw, der hat 10.400 Euro verdient als Bundestrainer. Pro Tag. 10.400 Euro pro Tag, könnt ihr nachlesen, ist im Internet veröffentlicht. Das sind im Jahr 3,8 Millionen Euro. Wenn wir das sehen, würde ich sagen, der ist reich. Und im Vergleich dazu sind wir arm. Also zumindest ich kann das sagen. Oder es kam jetzt vor ein paar Tagen in den Nachrichten, der Profifußballer Lionel Messi. Der hat jetzt vor ein paar Tagen gewechselt zu seinem neuen Club nach Paris. Und der verdient deutlich mehr als 100.000 Euro pro Tag. Und zwar netto. Ich habe das mehrmals gelesen, ich wollte das gar nicht glauben. Er hat einen 2-Jahres-Vertrag und verdient pro Jahr netto 40 Millionen Euro. Habe ich meinen Rechner genommen, das umgerechnet. Etwas über 100.000 Euro pro Tag. Man kann sich viele Gedanken machen, was jemand als Nachfolger Jesu mit so viel Geld alles verändern könnte. Ich hätte gleich jede Menge Projekte. Aber ich kann nicht gut Fußball spielen. Wenn wir uns jetzt mal die Gesamtbevölkerung auf der Erde anschauen, dann sind mehr als 80% der Bevölkerung arm. Während wir hier in Deutschland reich sind. Reichtum ist allerdings dann für mich gefährlich, wenn mein Herz daran hängt. Wenn ich mein Vertrauen auf meinen Reichtum setze. Wenn ich nicht auf Jesus vertraue. Wenn ich nicht frei davon bin, sondern wenn ich an meinen Reichtum gebunden bin. Es gibt Menschen, die sind gebunden an ihren Reichtum. Diese Bindung, diese Geldliebe, die spricht Jesus an, ohne den jungen Mann deswegen zu verurteilen. Doch er gibt ihm einen praktischen Rat, wie er sich von dieser Bindung lösen kann. Er sagt nämlich, verkauf alles, gib das Geld den Armen. Danach kannst du mein Jünger sein und das ewige Leben bekommen. Vorher nicht. Danach. Über Jesu Antwort wird der junge Mann traurig. Er hatte gehofft, sein anständiger Lebenswandel reicht aus, um das ewige Leben zu bekommen. Er zögert kurz und dann trifft er seine Entscheidung. Er geht nicht mit Jesus, er geht weiter seine eigenen Wege. Die Bindung an seinen Reichtum ist stärker als der Wunsch, zu Jesus zu gehören und das ewige Leben zu bekommen. Martin Luther sagte einmal, der Mensch muss sich dreimal bekehren. In seinem Herzen, in seinem Kopf, in seinem Geldbeutel. In meinem Kopf, das bedeutet, dass ich verstandesmäßig erfasse, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. In meinem Herzen bedeutet, dass ich mein ganzes Leben Jesus anvertraue. Und in meinem Geldbeutel bedeutet, dass Jesus darüber bestimmen darf, wie ich mit meinen Finanzen umgehe. Das kann ich nicht mehr selbstständig machen. Da darf Jesus hineinsprechen. In der Bergpredigt sagt Jesus zu diesem Thema, zum Beispiel in Matthäus Kapitel 6, Verse 19 bis 21, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Für den jungen Mann war der Reichtum sein Schatz, zu dem es ihn hingezogen hat, an den er gebunden war. Und deshalb kam der Vorschlag von Jesus, verkauf alles, gib es weg, und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Manche Menschen können oder wollen Jesus nicht nachfolgen, weil sie ihr Geld, ihren Besitz, ihren Wohlstand, ihren Reichtum lieber haben als ihn. Die Regel heißt, was immer wir am meisten lieben, was für uns im Leben an erster Stelle steht, worum unsere Gedanken immer wieder kreisen, das bindet uns. Deshalb der Hinweis von Jesus, dass wir uns nicht an dem orientieren sollen, was in dieser Welt zählt und wichtig ist, sondern was im Himmel wichtig ist, was in Gottes Augen wichtig ist. Ein Schlüsselsatz, auf den Jesus immer wieder hingewiesen hat, betont das Ganze in einer klaren Aufforderung und steht im Alten Testament. Ein bekanntes Wort, 5. Mose 6, Verse 4 bis 6. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Und die Worte, die ich dir heute verkünde, sollen in deinem Herzen sein. Wenn das in meinem Herzen ist, wenn ich also das beherzige, wir kennen dieses Wort, wenn ich das beherzige, wenn also meine Gedanken sich damit beschäftigen, dann binde ich mich in einer gesunden Weise an Gott. An Jesus, an den Heiligen Geist. Denn diese drei sind eins. In einem bekannten Lobpreislied heißt es im Refrain, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Ihr kennt das. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich gehöre dir. Wenn wir das Lied singen, sind wir uns dessen bewusst, was wir da mit Begeisterung mitsingen. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, in meinem Herzen. Es gibt also Menschen, die Jesus begegnen und ihm dann doch nicht nachfolgen, weil sie ihm nicht den ersten Platz in ihrem Leben geben wollen. Dann gibt es Christen, die so, ja, einen Mittelweg gehen wollen. Natürlich wollen sie Jesus nachfolgen, dazugehören. Andererseits wollen sie sich auch irgendwie mit der Welt arrangieren und ihre eigenen Pläne und Vorstellungen verwirklichen. Sie sind halb halbherzig dabei, nicht mit ganzem Herzen. Und sobald in ihrem Leben eine Krise auftaucht oder wenn Gott so eine Glaubensprüfung zulässt oder wenn sie Versuchungen ausgesetzt werden, dann sieht man sie seltener in der Gemeinde. Dann bleiben sie weg. Dann entfernen sie sich mehr und mehr. Das ist die Gefahr, wenn man nicht mit ganzem Herzen bei Jesus ist. Zum engen Mitarbeiterteam des Apostels Paulus gehörte ein Mann namens Demas. Am Schluss seines Briefes an die Gemeinde in Kolosse übermittelt Paulus die Grüße seiner 6 Mitarbeiter und nennt sie jeweils mit Namen. Meine Mitarbeiter lassen euch in Kolosse alle grüßen. Auch der Demas war dabei. Und diesen Brief schrieb Paulus etwa im Jahre 61. In einem Atemzug erwähnt er Lukas, den geliebten Arzt, und Demas. Kolosser 4, Vers 14. Und Paulus schreibt zur gleichen Zeit einen Brief an seinen Freund Philemon, der ebenfalls Grüße von Demas enthält. Philemon, Vers 24. Rund 2 Jahre später, im Jahre 63, schreibt Paulus seinem Freund Timotheus: Bitte komm, sobald du kannst. Demas hat mich verlassen, weil er die Dinge dieser Welt liebt, und er ist nach Thessalonich gegangen. 2. Timotheus 4, Verse 9 bis 10. Bei Luther steht: Demas hat mich verlassen, weil er die Welt lieb gewonnen hat. Dieser Demas hatte eine Entscheidung für Jesus getroffen. Er lebte konsequent in der Nachfolge, wurde zu einem engen Mitarbeiter des Paulus. Damit stand er im Brennpunkt des geistlichen Geschehens, wenn wir uns einmal daran erinnern, was Paulus auf seinen Missionsreisen alles so erlebt hat. Und plötzlich steigt Demas aus. Plötzlich gibt Demas den Dingen dieser Welt wieder den Vorzug. Was ist da passiert? Hat er überraschend, Lotto gab es ja damals nicht, eine Erbschaft gemacht, vielleicht eine Frau aus reichem Haus geheiratet und hat ein Leben im Luxus vorgezogen, anstatt in einem Missionsteam durch die Lande zu ziehen? Hatte vielleicht das Angebot eines größeren Unternehmens angenommen, in den Aufsichtsrat zu kommen, an wichtigen Entscheidungen beteiligt zu werden und dadurch Ansehen, Ehre, Anerkennung, viel Geld bekommen? Wir wissen es nicht, denn die Bibel berichtet uns keine weiteren Einzelheiten. Es bleibt im Dunkeln. Demas hat die Dinge dieser Welt liebgewonnen und sich von seinem Glauben verabschiedet. Auch heutzutage geschehen solche Dinge. Unser früherer Pastor in der FEG erzählte einmal von seiner Erfahrung in einer früheren Gemeinde, als er in Asien als Missionar tätig war, dass eines Tages der Gemeindekassierer mit der Kasse durchgebrannt, weil ihm das Geld wichtiger war als der Glaube. Oder das junge Ehepaar, das ein neues Leben mit Jesus anfängt und regelmäßig in die Gemeinde kommt. Als die junge Frau mit ihrem zweiten Kind hochschwanger ist, da findet ihr Mann sie nicht mehr attraktiv und wendet sich einer anderen Frau zu. Die Beziehung zu Jesus wird immer schwächer. Er meidet den Kontakt zu anderen Christen, weil er sich nicht korrigieren lassen will. Schließlich verlässt er seine Familie, verlässt die Gemeinde, lässt sich scheiden und gibt seinen Glauben auf. Sein geistliches Fundament war nicht stabil genug, um den Verlockungen der Welt zu widerstehen. Der Jünger Johannes ist sehr alt geworden. Er hat wohl manches Mal solche Entwicklungen wie bei diesem Demas mitbekommen, dass also Christen zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens plötzlich nachlassen in der Liebe zu Jesus, sich anderen Dingen zuwenden, die mehr und mehr den Mittelpunkt ihres Lebens ausmachen und die den Glauben an Gott schließlich zur Nebensache erklären. Das war vielleicht der Grund dafür, dass Johannes in seinem ersten Brief an die Christen seiner Zeit eine deutliche Warnung ausgesprochen hat, als er Folgendes schrieb, 1. Johannes 2, Vers 15, folgende: Hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. 16. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen, und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Und Vers 17, doch diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen. Aber wer den Willen Gottes tut, der wird in Ewigkeit leben. Jesus selbst hat diesen Kreis noch enger gezogen. Er sagt in Matthäus 10, Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Marianne und mir ist klar, und das beten wir auch jeden Morgen, Jesus, du stehst an erster Stelle und an zweiter Stelle kommt der Ehepartner. Diese Worte aus der Bibel zeigen mir, dass kein Bereich meines Lebens ausgeklammert ist. Ich muss Jesus mehr lieben als meine Familie, als meinen Beruf, als meine Hobbys, mehr als die Bequemlichkeiten, mehr als die ungeahnten Möglichkeiten unserer Zeit. Natürlich liebe ich meine Familie, natürlich liebe ich meinen Beruf. Ich habe jetzt einen neuen Beruf seit ein paar Jahren. Leute fragen mich, was ich im Ruhestand mache. Da bin ich im Ruhestand. Ich bin Bibellehrer und Prediger. Es macht mir viel mehr Freude als früher. Ich liebe meinen Beruf. Ich liebe auch meine Hobbys. Ich bin Hobbyschreiner. Wenn ich mit Holz arbeiten kann, ich liebe das. Ich freue mich, wenn ich erfolgreich bin. Ich freue mich auch, wenn ich mir mal ein neues Auto kaufen kann. Oder in den Urlaub fahre. Klar. Aber ich bin nicht abhängig davon. Mein Herz hängt nicht daran. Für mich steht Jesus an erster Stelle. Damit will ich schließen und mir und euch einige Fragen stellen. Fragen, über die es sich lohnt, auch nach dem Ende meiner Predigt noch eine Weile nachzudenken. Vielleicht sich mit anderen darüber auszutauschen. Nämlich folgende Fragen. Wie bin ich damals Jesus begegnet? Kannst du dich noch erinnern? Wie war es bei dir? Zweite Frage, liebe ich ihn auch heute noch mehr als alles andere? Oder ist da etwas eingeschlafen? Und drittens, wo bin ich in der Gefahr, Kompromisse einzugehen und die Welt lieb zu gewinnen? Auch Marianne und ich, wir stellen uns regelmäßig diese Fragen und denken darüber nach. Wir nennen das dann eine geistliche Standortbestimmung. Wo stehen wir eigentlich? Gehen wir noch in die richtige Richtung? Bin ich noch auf Kurs oder muss ich umkehren, muss eine Kurskorrektur vornehmen? Nach einer solchen Bestandsaufnahme beten wir meistens um mehr Liebe, um mehr geistliches Feuer. Wir beten um mehr von Epheser 2, Vers 10. Das ist der Feist. Dieser Vers, der prägt unser Leben. Epheser 2, Vers 10, da steht, das beten wir, dass wir leben wollen in den guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, schon längst, dass wir sie tun. Herr, wir wollen noch heute leben in den guten Werken, die du zuvor bereitet hast, dass wir sie tun. Zeig uns auch heute, was du für uns vorbereitet hast. Und hilf uns, deine Gelegenheiten nicht zu verpassen. Wenn wir so beten, wenn ihr so betet, dann fängt auch euer Tag an, spannend zu werden. So ein Gebet gehört zu den Gebeten, die Gott sehr schnell erhört. Du möchtest heute mein Mitarbeiter sein, nach 1. Korinther 3,9. Okay, sagt Gott, ich ich habe einen Auftrag. Bist du bereit für den Sprung ins kalte Wasser? Alles vorbereitet. Du musst nur den Mund aufmachen und genau den jetzt ansprechen. Und jedes Mal, egal ob wir schwach sind, ob wir krank sind, ob wir beschäftigt sind, immer ändert sich was in unserem Leben. Und das wünsche ich auch euch heute Morgen. Amen.
Ja, nutzt vielleicht die Gelegenheit, solange die Folie noch eingeblendet ist, macht ein Foto und nehmt die Fragen wirklich mit ins Gespräch für euren Hauskreis, mit dem Ehepartner, mit Gott. Es ist gut, Antworten zu finden auf die klugen Fragen, die Wolli aufgeworfen hat. Auch eingangs nochmal erwähnt, die drei Fragen, die uns auch Kant schon im 18. Jahrhundert gestellt hat. Wo komme ich her? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Es ist gut, da Antworten für sich zu finden. Ganz herzlichen Dank, Wolli, für deinen Dienst heute Morgen bei uns. Wir haben uns sehr darauf gefreut, haben auch kräftig dazu eingeladen. Es ist immer wieder schön, aus eurem Leben und euren persönlichen Erfahrungen zu hören und